They do have a timeout. Decide not to use it. Curry, way downtown. Bang! Bang! Oh, what a shot from Curry!
Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Double Step Back, dem Podcast, bei dem wir Woche für Woche einen Schritt zurückgehen und uns das Bigger Picture der NBA anschauen. Das tun wir heute natürlich, indem wir uns Spiel 2 der NBA Finals unter die Lupe nehmen. Boston Celtics führen mit 2-0 und wir wollen jetzt besprechen, wie es dazu kam, was wir gesehen haben auf dem Court. Und das tun wir in der 82. Folge von Double Step Back übrigens. Habe ich vorher gesehen, als ich das Studio erstellt habe. Das heißt, eine Regular Season haben wir jetzt quasi durch. Wir haben es leider verpasst, die 81. Folge zu shoutouten. Das wäre natürlich die Kobe-Rekordfolge gewesen, aber naja.
Und jetzt ist es die Kobe und Kwame Brown-Rekordfolge.
So ungefähr. Mein Name ist Lorenzo Ligresti übrigens und mir natürlich auch wieder gegenüber, weil er gerade schon reingeplappert hat. Der ist so heiß auf die Folge, der kann gar nicht mehr warten. Julius Schubert, einen wunderschönen guten Morgen.
Einen wunderschönen guten Morgen.
Lass uns direkt reinstarten, würde ich sagen. Wir haben ein interessantes Spiel gesehen, 105-98 zugunsten der Boston Celtics am Ende, angeführt von, wir haben es alle kommen sehen, Topscorer Jrue Holiday. Es war knapper als Spiel 1. Es war interessanter als Spiel 1 in dieser Hinsicht, weil die Mavs richtig gut reingestartet sind, zu Beginn lange geführt haben und am Ende aber eben doch Boston. Ich würde es dir überlassen. Wo wollen wir anfangen? Hast du ein paar allgemeine Gedanken zum Game? Willst du direkt reinstarten in Sachen Boston Offense beziehungsweise Mavs Defense oder eben andersrum? Führe uns in die heutige Folge. Wo fangen wir an?
Ja, lass uns ruhig mit ein paar allgemeinen Gedanken starten und dann können wir sehr gerne wirklich so aufteilen, dass wir auf der einen Seite gucken, was hat Bostons Offensive gegen die Dallas Defense gemacht und andersrum, was hat die Boston Defense gegen die Dallas Offensive gemacht, weil das in meinen Augen zwei ziemlich gleichgewichtige Probleme sind, die Dallas aktuell hat, beziehungsweise zwei gleichgewichtige Gründe, warum die Celtics hier mit 2-0 führen. Aber ja, drei allgemeine Gedanken vielleicht. Der erste, meine Prediction ist noch möglich. Was will man mehr nach den ersten beiden Spielen? Mein Tipp, Mavs in 6 erlebt. Erlebt.
Erlebt.
Und das ist nicht selbstverständlich nach den ersten beiden Spielen. Das ist... Nein.
Deine Prediction, dass Dallas Spiel 2 gewinnt und Luka 47 macht, die allerdings ist gestorben.
Die aber Bruder, die sah zwischenzeitlich nicht so schlecht aus.
Die sah zur Halbzeit, sah sie nicht so schlecht aus, ja.
Die sah überhaupt nicht schlecht aus. Und hätte sich Dallas noch irgendwie in die Overtime eventuell gerettet, wenn die Refs nicht gekauft worden wären, was ich auch schon gelesen habe heute, dann hätte das durchaus sein können. Aber was hat er zur Pause gehabt? Irgendwie 24 oder so? 23? Irgendwas. Er war auf jeden Fall schon in den 20ern und da dachte ich mir so, oh, okay. Interesting, aber naja, hat er ja nicht geklappt.
Lass mich nachschauen ganz kurz, wenn wir schon dabei sind. Genau, 20 Minuten in der ersten Halbzeit, 9 von 13, 23 Punkte, 3 Rebounds und 3 Assists zu dem Zeitpunkt. Und dann in der zweiten Halbzeit ist es scoring-technisch weniger geworden. Aber das hatte auch mit dem Celtics-Scheme zu tun, da kommen wir dann gleich zu. Aber mach du erstmal weiter mit deinen allgemeinen Gedanken.
Sehr gerne, also wie gesagt, mein Tipp lebt. Und das ist alles, was zählt. Es ist ja noch alles möglich in der Theorie. Zweiter Gedanke, das war halt das Game, was Dallas wahrscheinlich hätte gewinnen sollen, um diese Serie wirklich interessant zu machen. Es wäre töricht, davon zu reden, dass das Ding durch ist. Es kann gut und gerne sein, dass wir mit einem 2-2 zurück nach Boston gehen oder mit einem 3-1. Ich würde überhaupt nicht ausschließen, dass Dallas hier in Anführungszeichen Spiel klauen kann zu Hause oder sie ja nochmal einen Stunt machen kann. Und wir haben auch schon gesehen, dass ein von Jrue Holiday angeführtes Team eine 2-0-Führung oder in einer Serie verwickelt ist, in der eine 2-0-Führung am Ende nicht reicht, um Meister zu werden. Nämlich damals, als die Suns mit 2-0 geführt haben und die Bucks dann 4 in Folge gewonnen haben. Also das ist schon durchaus noch möglich. Aber wie gesagt, das war halt das Game. Boston trifft nur 25% von Downtown. Jason Tatum hat scoring technisch ein schwaches Spiel. Du kriegst eine Masterclass von Luka Doncic und du gewinnst halt trotzdem nicht. So, du verlierst mit 7, triffst 8 Würfe von der Freiwurflinie nicht, verlierst den Ball 15 Mal, gibst 10 offensive Rebounds ab. Das ist dann schon bitter und selbstverschuldet und die Chance war heute auf jeden Fall da für Dallas, diese Serie auszugleichen. Und mein dritter Gedanke, such dir dann gerne aus, worauf du gerne dann eingehen möchtest, ist, es ist schwierig für Dallas, die Serie zu gewinnen, obwohl sie den besten Spieler dieser Serie haben, bisher auch den klar besten Spieler dieser Serie. Ich habe jetzt schon viel gelesen im Sinne von, ja, Luca, Finals, MVP, whatever, müssen wir noch nicht drüber reden. Ist noch ziemlich früh und können wir gerne dann später aufgreifen nach den späteren Spielen. Dallas hat den besten Spieler der Serie, das reicht aber nicht, weil Boston den zweitbesten hat, Boston hat den drittbesten, Boston hat den viertbesten, Boston hat den fünftbesten, den sechstbesten und womöglich haben sie sogar den siebtbesten Spieler in dieser Serie. Da kann dein bester Spieler noch so gut spielen, wenn von allen anderen überhaupt nichts kommt. Ich will nicht zu viel vorwegnehmen, aber Luka Doncic-Spieler in 9 Garbage-Time-Minuten treffen bisher in dieser Serie 9,7% von Downtown.
Oh damn.
Und das ist zu wenig. Kyrie Irving hat noch nicht einen Dreier getroffen in diesen beiden Spielen, 0 von 9. Ja, werden wir gleich noch ausführlicher drüber reden. Aber das sind drei Gedanken, die, glaube ich, ganz gut zusammenfassen, ja, was bisher passiert ist in speziell Spiel 2.
Oh ja, ich würde beim so eine Mischung aus dem zweiten und dem dritten einsteigen, einhaken und würde vorschlagen, dass wir an der einen Seite des Feldes anfangen, nämlich was Dallas in der Offense gemacht hat und was dementsprechend Boston in der Defense gemacht hat, weil es ist im Prinzip genau das passiert, was wir vorhergesagt hatten, beziehungsweise was wir angemerkt hatten, was passieren müsste, damit Boston überhaupt mal diesen defensiven Ansatz, den sie gewählt haben, generell in den Playoffs bislang und auch in Spiel 1, wenigstens mal hinterfragen und überdenken müssen. Luka Doncic ist brandheiß aus der Kabine gekommen. Er war nicht zu stoppen, hat im ersten Viertel 5 von 7 getroffen, 13 Punkte eingeschenkt, hat im zweiten Viertel im Prinzip genau da weitergemacht. Da waren es 4 von 6, 10 weitere Punkte, wir haben schon gesagt 23 dann zur Halbzeit. Das waren keine einfachen Würfe, das waren irgendwelche Michael Jordan Fadeaways und Pull-Up-Dreier und all das und er konnte wirklich bestrafen, dass sich Boston zu Beginn der Partie erneut dazu entschieden hat, schon viel Hilfe zu schicken, die Gaps zuzumachen, die Schützen in Anführungszeichen, die Rollenspieler, Mutterseelen allein stehen zu lassen, aber trotzdem im Großen und Ganzen Luka 1 gegen 1 zu verteidigen, zu switchen, wieder Horford an ihn zu stellen und all das, was wir nach Spiel 1 besprochen hatten. Und er hat es geschafft, diese Coverage insofern zu bestrafen, dass er brandheiß war und richtig viel gescored hat. Wir haben dann in der zweiten Halbzeit, Boston hat jetzt diesen defensiven Gameplan nicht über den Haufen geworfen und komplett anders reagiert, aber sie haben aggressiver agiert. Sie waren näher dran an Luka, sie haben dann doch mal geblitzt, gedoppelt und sie haben Luka zum Playmaker gemacht. Weswegen er, wir hatten gesagt, in Spiel 1 nur der eine Assist, den er hatte. Das waren heute 11. Er hat nur noch 9 Punkte gescored in der zweiten Halbzeit und ist auch in Sachen Effizienz etwas abgefallen. Da waren es 3 von 8. Einen seiner 3 Dreier getroffen, aber eben 8 Rebounds, 8 Assists, 3 Steals geholt. 4 insgesamt, 3 in der zweiten Halbzeit.
Richtig gutes Defense-Game. Weil, ich meine, wenn er 3 Steals geholt hat, dann kann es ja nicht anders gewesen sein.
Stimmt, 4 sogar. 4 Steals hat er geholt. Im gesamten Spiel. Also
wie wir alle wissen, Steals sind die Go-To-Statistik am defensiven Ende. Also schließe ich mal daraus, dass er ganz gut verteidigt haben muss.
Am Ende 32, 11 und 11. Und wie gesagt, so ein bisschen eine Tale of Two Halves, was Luka Doncic's Performance angeht. 42 Minuten gespielt. 8 Turnover darf man auch nicht unterschlagen. Boston hat es selbst in dieser ersten Halbzeit, selbst in den Phasen, in denen er einfach nicht zu stoppen war, sie haben es geschafft, ihm das Leben schwer zu machen und immer wieder dazu zu zwingen. Und ich finde, man hat erneut gemerkt, ihm haben gegen Ende die Körner gefehlt. Du konntest förmlich dabei zusehen, wie Luka Doncic müder und müder und müder wurde. Das ist zum einen sicherlich, irgendwo wird er angeschlagen sein, in den Playoffs haben alle ihre Wehwehchen. Wir wissen, dass er Probleme hatte im Laufe der Playoffs. Aber zum anderen ist das eben auch der Boston Defense zuzuschreiben, die, wie ich finde, weiterhin einen ziemlich guten Job gegen ihn gemacht haben und das hört sich absurd an bei einem 32, 11 und 11 Spiel. Aber selbst in diesen Phasen, in denen er alles getroffen hat und alles gemacht hat, saß ich jetzt nicht da und hab mir gedacht, boah, also da haben sie jetzt aber gepennt. Das war halt trotzdem ziemlich geile Defense, aber es war halt bessere Offense. Also es war dann im Laufe des zweiten Viertels schon so, dass Boston immer näher rangekommen ist und am Ende dann auch mit einer 3-Punkte-Führung in die Halbzeit gegangen ist. Aber dann vor allem nach dem Seitenwechsel, es war wieder, die Mavericks-Rollenspieler konnten es nicht bestrafen, dass Boston dann in der zweiten Halbzeit sogar aggressiver geworden ist, hin zu Luka Doncic, ihn zum Playmaker gemacht hat. Er landet am Ende bei 11 Assists, aber, und vor allem die Dreier, Derrick Jones 0 von 3, PJ Washington 1 von 5, Kyrie, wie hast du gesagt, wieder 0 von 3, Maxi Kleber 0 von 2, Josh Green 0 von 3 und Dante Exum hat sogar den einen getroffen, den er genommen hat. Wir haben wieder gesehen, Jones, Washington, Green, Kleber und Co. Sie haben nur widerwillig diese Dreier überhaupt genommen, die ihnen gegeben wurden. Sie haben, wenn sie sie dann genommen haben, sie nicht getroffen. Und sie hatten drittens nicht wirklich andere Ideen beziehungsweise nicht wirklich andere Mittel. Das sind halt auch nicht, also in Derrick Jones Jr. ist jetzt auch niemand, der, wenn ihm Platz gegeben wird, den Ball auf den Boden setzen kann und mit Wucht in die Zone zieht und dann das, so, das können die einfach nicht so gut. Und es wurde einmal mehr extrem deutlich, dass dieser Ansatz, Luca und der Rest an einem Abend, an dem Kyrie Irving wieder nicht so performt hat, wie er das müsste wahrscheinlich, damit die Mavs dieses Spiel gewinnen. Es ist leicht ausrechenbar. Es ist phasenweise egal, weil Luca dann einfach alles trifft. Aber es ist halt nicht nachhaltig, über ein ganzes Spiel durchzuziehen. Und das, finde ich, hat man heute wieder gesehen. Und Bostons Defense hat erneut einen guten Job gemacht. Ich kann mich an keinen wirklich leichten, offenen Look erinnern, den die Celtics den Mavs nicht absichtlich gegeben haben. So war es dann halt einfach am Ende. Lass uns gerne noch auf das Offensivrating schauen, wobei das, wie gesagt, heute auf Boston-Seite auch nicht geil war. 105er Offensivrating, das die Mavericks heute aufgelegt haben. Das ist das 25. Percentile in dieser Postseason. Auf der anderen Seite auch nicht überragend, aber immerhin dann eben 111. Es war zu wenig, was kommen konnte offensiv von allen anderen, die nicht auf den Namen Luka Doncic hören.
Wenn wir jetzt mal ganz casual diese Offensive uns anschauen, hast du drei große Faktoren. Erstens Luka, zweitens Kyrie, drittens die Rollenspieler. Die Mavs sind in diesen Playoffs oder generell als Team, wenn sie gegen gute Gegner spielen, dann brauchen sie zwei dieser drei großen Faktoren. Zwei dieser drei müssen halt abliefern. Seien es Kyrie und Luka, dann ist es eventuell egal, was die Rollenspieler machen. Wir hatten in diesen Playoffs auch schon Irving und die Rollenspieler und dann war es egal, was Doncic gemacht hat. Wenn Doncic und die Rollenspieler aufdrehen, dann überlebt man auch mal ein schlechtes Kyrie-Irving-Game. Aber was halt nicht sein kann, ist, dass nur Luka alles macht und man halt von Irving nichts bekommt und von den Rollenspielern nichts bekommt. Ich bin ein bisschen zwiegespalten. Ich würde schon sagen, 50% ist hier die elitäre Defense der Celtics, die in klassischer Celtics-Manier halt ihren Plan haben. Und wenn der funktioniert, dann funktioniert er halt richtig. Das ist ja das, was Boss so stark macht. Mesula hat eine ganz klare Idee, wie Basketball gespielt wird, offensiv wie defensiv. Und wenn das klappt, dann klappt das halt richtig. Problem ist, wenn es dann halt irgendwann nicht mehr klappt, dann mit den Adjustments. Aber das ist halt bisher nicht nötig, dieses Adjustment-Game zu spielen, weil der Plan halt so gut klappt, wie er halt funktioniert. Ich hatte zu keiner Zeit das Gefühl, dass diese Mavs-Offensive im Rhythmus ist. Und ein ganz guter Indikator, generell, glaube ich, ob ein Spieler gut oder schlecht ist, ist, wenn du halt, oder ein Team in einem Spiel gut aussieht oder nicht gut aussieht, ist, wenn man Sympathisant oder Fan dieses Teams ist, was man halt so für ein Bauchgefühl hat. Wenn, keine Ahnung, ob ein Spieler gut oder schlecht für dein Team ist, zeigt manchmal schon, wenn du, keine Ahnung, für dieses Team bist und dann hörst du, der Spieler spielt nicht oder er spielt, was sagt dein erstes Bauchgefühl? So, zum Beispiel bei mir war das auf Maverick-Seite, als Derek Lively halt in diesem Minnesota-Spiel gefehlt hat, dachte ich mir so, scheiße. Und das zeigt halt instant mir persönlich, wie wichtig Lively für dieses Team ist. Da brauche ich dann nicht irgendwie eine Analyse oder Stats oder so. Wenn ich ein schlechtes Gefühl habe, wenn der Spieler fehlt und ein gutes, wenn er wieder da ist, dann sagt mir das schon einiges. Und ich hatte halt dauerhaft, als jemand, der wirklich hier für Dallas ist in dieser Serie, wie man eventuell leicht raushören kann, nie das Gefühl, dass das irgendwie gut geht oder dass Dallas das noch holt. Und gerade in der modernen NBA sind eigentlich so 8-Punkte-Führung, 9-Punkte-Führung, 10-Punkte-Führung oder halt dann entsprechende Rückstände, sind halt gar nichts. Aber es hat sich in dieser zweiten Hälfte, als Boston 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 Punkte vorne war immer wieder, es hat sich nie so angefühlt, als ob Dallas hier in der Lage ist, auszugleichen.
Ja.
Und das sagt halt eine Menge aus über ihre Defense, zu der wir gleich kommen, aber halt auch über ihre Offensive. Es war nie so, dass Dallas den Ball vorgetragen hat, jemand, und ich ein gutes Gefühl hatte, dass in diesem Angriff irgendwas Gutes passiert, ein guter Look entsteht, dass man halt wirklich scoren kann. Ich hatte nie das Gefühl, dass Boston hier vor Probleme gestellt wird in irgendeiner Art und Weise oder gezwungen wird, irgendwas zu machen, was sie nicht machen wollen. Es war immer eine Zitterpartie. Wenn irgendjemand gedribbelt hat, der nicht Irving oder Doncic heißt, dann war jedes Mal gefühlter Herzstillstand. Das, was die Mavs hier offensiv bisher veranstalten, abgesehen von Luka, ist halt ziemlich dünn. Und es gibt halt auch jetzt nicht so wirklich super viele Adjustments. Wir haben mehr Off-Ball-Movement von Doncic gesehen, wir haben mehr Plays gesehen. Wir haben gesehen, dass sie, was ich in der letzten Folge angesprochen habe, zielstrebiger, zielführender sind. dringlicher spielen, eher an ihre Angriffe reingehen. Wir haben sehr viele High Ball Screens gesehen, fast schon auf Höhe der Mittellinie, super schnellen Angriffen. Wir haben viel Early Offense gesehen. Dallas hat immer wieder aufs Tempo gepusht. Man hat schon eine Menge gemacht von dem, was man eigentlich machen sollte. Und es hat halt trotzdem nicht gereicht. Und man hat die Celtics dazu bekommen, nicht ihre Taktik über den Haufen zu werfen, aber zumindest ein wenig anzupassen in Richtung Luka Doncic, dass man, wie du es ja gerade schon schön analysiert hast, ihm mehr Aufmerksamkeit gegeben hat, mehr Double Teams höher verteidigt hat. Und man hat halt trotzdem nicht in irgendeiner Art und Weise gut gespielt offensiv. Und selbst diese offenen Kleber-Dreier oder selbst offene PJ-Washing-Dreier, man hat einfach nie so ein richtig gutes Gefühl gehabt, dass das auch so wirklich einen Look ist, den Dallas irgendwie haben möchte aus diesem Angriff. Es ist mehr so ein Ding wie, Boston gibt uns das jetzt freiwillig, dann müssen wir es halt nehmen, aber so richtig gut fühlen wir uns auch nicht. Luca kann halt nicht in jedem Angriff werfen, aber so jemand anderes sollte auch nicht so richtig werfen und wenn Irving dribbelt, ist eigentlich auch nicht so toll. Und das ist halt schlecht. Rollenspieler spielen besser zu Hause. Man kann sich es auch wieder so hinlegen von wegen, Irving wird nicht nochmal so ein Spiel haben, was man ja nach Spiel 1 schon gesagt hat. Weiß ich alles nicht, aber ich habe da kein gutes Gefühl. Und defensiv liegen ein paar Adjustments auf der Hand, dazu gleich noch mehr. Aber offensiv, weiß ich nicht. Ganz, ganz übles Feeling bei der ganzen Sache. Und mega Props an die Celtics, die grandios sind am defensiven Ende. Und vielleicht waren wir ein bisschen zu vorschnell, Minnesota als die beste Defense der NBA zu bezeichnen. Weil diese Celtics Defense, die ist wild.
Ja, habe ich gar nicht viel hinzuzufügen. Ich glaube, uns war schon klar, dass die Celtics-Defense einfach ein Stück weit versatiler ist und vielseitiger, als das die Minnesota-Defense ist, weil du natürlich mit Porzingis, der jetzt wieder mit drin ist, ein Element wieder dazu bekommen hast, das super wichtig ist. Porzingis auch heute wieder starke Rim-Protection, viele Würfe. Hat er, ich glaube, 2 Blocks waren es, zwei Blocks in seinen 23 Minuten, aber einfach ganz viele Würfe auch gar nicht erst zugelassen oder Leute davon abgehalten, ihm im Drive zu attackieren. Aber ja, die Celtics mit ihrem Switch-Heavy-Scheme, mit ihren Lineups, in der einfach keine defensive Schwachstelle drin ist, haben es erneut. Auch wie gesagt, Luca, 32, 11 und 11 sehen geil aus, aber eben auch 8 Turnover. Und das ist auch dieser geilen Celtics-Defense zu verdanken. Ein Sonderlob vielleicht noch an Jrue Holiday, der, und das könnte dann auch ein Übergang sein zur anderen Seite des Feldes, weil Jrue Holiday heute einfach generell eine Masterclass gezeigt hat. 11 von 14 offensiv, 11 Rebounds, 3 Assists, aber eben auch wieder ein Steal, ein Block. Aber ja, defensiv gegen Luca, gegen Kyrie, zum Teil nach Switches gegen Bigs, als Weakside Rim Protector, als Helpside Defender generell. Das war einmal mehr defensiv richtig, richtig, richtig gut von Jrue Holiday. Und dann eben heute auch noch die Offensive, mit der er dafür gesorgt hat. Muss man sagen, von diesen 14, da waren schon viel auch einfache Looks dabei. Auch die 2 von 4 Dreier, die er getroffen hat. Das waren viele offene Looks, die ihm herausgespielt wurden von anderen, unter anderem von Jason Tatum. Aber Jrue Holiday, der MVP, der Boston MVP des heutigen Games und vielleicht sogar der Finals MVP bis hierhin, wenn wir jetzt ein Zwischenvotum nach 2 Spielen machen würden, würde er da sicherlich die ein oder andere Stimme bekommen.
Ist das eine Frage?
Ja, so ein bisschen. Nee.
Oh, da habe ich mir gar keine Gedanken jetzt gemacht.
Ja, okay. Dann
Finals MVP. Aber ja, Jrue Holiday hat auf jeden Fall einen sehr guten Case dafür. Das mit Sicherheit. Ja, gut, dann reden wir über die andere Seite.
Generell, genau, die Boston Offense. Du hast gerade gesagt, Adjustments für Dallas liegen auf der Hand. Vielleicht noch so ein paar allgemeine Worte. Und wir haben es eingangs erwähnt, also die Mavs müssen sich ein Stück weit den Allerwertesten beißen, weil du ein Boston-Team, das heute erneut die Dreier hochgejagt hat, als gäbe es keinen Morgen. Also sie hatten 44% ihrer Abschlüsse waren Dreier. Das ist das 89. Percentile laut Clean in the Glass. Einige davon aus den Ecken. Auf der anderen Seite übrigens die Wurfverteilung, vielleicht auch das noch abschließend zur Mavs Offense. Viel zu viel aus der Midrange. Also die Mavs hat 39% Midrange Frequency, nur 30% Dreierfrequenz und nur 30% am Ring. Das ist eine Wurfverteilung, die du so nicht ganz so gerne sehen möchtest, auch wenn du Luka Doncic hast, der dir von diesen Midrange-Würfen halt einfach viele, viele reinknallt. Was haben sie denn geworfen aus der Midrange? 44% insgesamt und 46% aus der langen Midrange. Das ist okay, aber ist halt nicht gut genug, um diese Diskrepanz in der Frequenz irgendwie auszugleichen. Ja, und die Celtics, wie gesagt, die Dreier hochgejagt, aber eben schlecht getroffen heute. Das Team war 10 von 39, 25,6%. Bei Clean in the Glass ist es nochmal ein Tick schlechter, weil da nicht nur die Garbage Time, die es ja heute nicht gab, rausgefiltert wird, sondern eben auch die sogenannten Heaves. Einer dieser Heaves ist halt sehr eindrucksvoll reingegangen von Peyton Pritchard am Ende des dritten Viertels. Trotzdem systematisch, also scheme-technisch, hat mir die Boston Offense heute erneut ziemlich gut gefallen. Nicht so gut wie in Spiel 1, aber sie haben es weiterhin geschafft, am laufenden Band Paint-Touches zu kriegen. Sie haben die Dallas-Schwachstellen, namentlich vor allem Luca und Kyrie, sie haben Wege gefunden, die zu attackieren. Du hattest heute schon ein Video in deiner Instagram-Story, das ich sehr interessant fand. Das war mir auch aufgefallen während dem Spiel. Das überlasse ich gleich dir. Diese clevere Geschichte, wie man Kyrie in Rollen gebracht hat, die er gar nicht so sehr einnehmen sollte, darfst du gleich gerne skizzieren. Wie gesagt, Jrue Holiday hat ein gutes Spiel gemacht. Aber ansonsten ein solches Spiel, in dem die Boston-Spieler sich weiterhin Paint-Touches, Kickouts, viele Dreier, auch viele offene Dreier kreiert haben und die halt einfach heute nicht gefallen sind. Und dann wird's schwierig. Und Jason Tatum, auch hier ähnliche Geschichte wie in Spiel 1, aber nochmal deutlich extremer. 6 von 22, nur einen seiner 7 Dreier getroffen. Wirklich kein gutes Spiel gemacht, was die Scoring-Effizienz angeht. 18 Punkte am Ende. Aber eben wieder 12, also was heißt wieder, diesmal noch vermehrt. 12 Assists, immer wieder attackiert, immer wieder den Weg in die Zone gefunden. Gute Dump-Off-Pässe gespielt, gute Kick-Out-Pässe gespielt. Jaylen Brown heute auch nicht so heiß. 6 Turnover, 8 von 15 aus dem Feld. Auch er hat nur einen Dreier getroffen bei 5 Versuchen. Auch er mit 7 Assists, heute wieder mit 3 Steals. Das war alles wesentlich wackeliger, was Boston da gemacht hat. Aber ich hatte jetzt nicht das Gefühl, oh, Dallas hat hier wahnsinnige Antworten gefunden defensiv. Es waren viele ähnliche Looks, viele gute Looks. Und heute ist der Dreier halt nicht gefallen. Und auch da, andersrum gedacht, Boston kann sich denken, hey, wir haben dieses Spiel heute gewonnen, geil. Wir werden wahrscheinlich nicht nochmal 25% von diesen vielen, zum Teil offenen Dreiern nur treffen. Wie war dein Eindruck der Boston-Offensive?
Auch hier wieder. Wie ist dein Bauchgefühl, wenn der Gegner den Ball vorträgt? Kann das Team, für das ich bin, hier einen Stop holen, verhindern, dass der Gegner zu einem guten Look kommt? Und mein Bauchgefühl war halt nie gut. Es war halt nie so, dass ich bedachte, hey, die Mavs, die werden schon irgendwie den Stop holen. Das müssen die jetzt erstmal schaffen, hier wirklich zu punkten gegen die. So war es halt nie. Und das Gefühl hatte ich sehr viel in der Minnesota, in der OKC und auch in der Clippers-Serie. Und hier halt nicht gegen die Celtics. Du hast es angesprochen. Ich hatte heute eine Szene geteilt, die so ein bisschen wiedergespiegelt hat, was all die Probleme dieser Mavs-Defense gegen die Boston-Offensive sind. Handelte sich dabei, dass quasi Tatum den Ball hatte, von PJ Washington verteidigt wurde, das Matchup gegen Doncic gejagt hat, die Mavericks den Switch abgegeben haben, Luka allein auf einer Insel gegen Tatum, hat ihn an sich vorbeiziehen lassen und am Korb kam dann relativ wenig Gegenwehr. Und wie gesagt, diese Szene hat 3 bis 4 der großen Probleme der Mavericks gezeigt. Problem Nummer 1, Luka Doncic wurde gnadenlos attackiert. Wir müssen ihn loben für seine Defense in diesen Playoffs, in den ersten Runden. Die Fortschritte waren wirklich da, aber das ist eine mittelschwere Katastrophe, was er da bisher macht in diesen ersten beiden Spielen. Und mittelschwer ist noch nett formuliert.
Wird eine dreiviertelschwere Katastrophe.
Teil daran liegen, dass er angeschlagen ist, dass er einfach auch nicht die Kraft hat, aber natürlich auch, dass er immer noch sehr starke defensive Limitationen hat, skillmäßig, und dass wer auch immer den Ball hat auf Seiten der Celtics halt schneller ist, nicht athletischer, aber explosiver und in diesem Bereich der Athletik Doncic überlegen ist, aber das war schon dolle einfach, da an Luka vorbeizuziehen. Und natürlich muss man dafür Luka kritisieren, aber halt auch irgendwo sein Team, denn, und das ist generell eine Sache, die ich nie verstehe in der NBA. Du musst, und das ist groundbreaking stuff, du musst deinem Gegner nicht das geben, was er haben möchte. Das ist, glaube ich, eine ganz, ganz gute Formulierung. Wenn du Dallas bist, du musst Boston keine 1-gegen-1-Duelle gegen Doncic geben, all night long. Du musst diese Switches nicht hergeben. Man kann sich gegen Switches wehren, sowohl in der Situation, wo Luka bereits involviert ist. Er muss nicht wegwechseln. Er kann unter dem Screen durchgehen, über dem Screen durchgehen, durch den Screen durchgehen. Luka ist groß und stark. Du musst aber, also das ist das Erste, was du nicht machen musst auf Lukas Seite, aber du musst...
Ganz kurz dazu, das ist etwas, das die Celtics auf der anderen Seite ziemlich gut gemacht haben. Die geben kaum Soft-Switches ab. Bei Porzingis zum Beispiel oder bei
Pritchard. Ja, außer sie leben mit diesen Switches, ja.
Genau, da hast du viel mehr das Gefühl, okay, das sind Switches, wenn es sein muss, oder das sind Switches im Scheme, also gewollte Switches. Das ist ganz selten Switches, die nicht im Scheme mit einberechnet sind. Da wird dann halt gekämpft. Hm. So, also, dass man die nicht abgeben muss.
Ja, So, James Harden wollte immer wieder das Duell gegen Steph Curry vor 5 Jahren. Und die Warriors haben auch nicht gesagt, ja, dann lass mal Steph da alleine gegen Harden und gucken einfach mal, was passiert. Der wird das schon irgendwie regeln. So, da wurden auch Mittel und Wege gefunden, Curry da rauszuhalten, was mich zum zweiten Punkt bringt. Und zwar, dass man Doncic gar nicht erst irgendwie involvieren muss. Man kann pre-switchen, man kann Show and Recover Defense spielen, man kann halt verschiedene Sachen machen, um Doncic rauszuhalten. Das ist das Erste. Wenn Doncic dann in diesem 1 gegen 1 Duell ist gegen vor allem Tatum oder Brown oder White oder Holiday, das sind vor allem diese 4 Perimeter Face-Up-Creator, gegen die er so struggelt, dann gibt es auch da Möglichkeiten, das anders zu verteidigen. Erstmal würde ich die Ballhändler der Celtics nicht so eng verteidigen, wie sie verteidigt werden. Dann sollen Brown und Tatum halt Step-Back-Dreier, Pull-Up-Dreier nehmen. Es ist besser, als sie einfach in jedem Angriff irgendwie zum Korb ziehen und die Defense durchbrechen zu lassen. Das ist sicherlich dann irgendwie eine Philosophiefrage, Auslegungssache, womit man eher leben möchte, aber es wäre auf jeden Fall mal ein anderer Ansatz. Man kann überraschende Double-Teams einbauen. Man kann beispielsweise ein Tatum auch mal blitzen, auch mal doppeln, den Ball versuchen aus den Händen zu bekommen, das nochmal einstreuen. Man kann einen Jaylen Brown, von dem man weiß, der geht nicht gerne über links, du kannst den nach links schicken. Luca kann sich so postieren, dass er ihm die rechte Seite mehr oder weniger zumacht und ihn nach links schickt. Du kannst Spieler aus der Mitte fernhalten. Du kannst Spieler in Richtung deiner Help-Defense, die im Optimalfall schon in Position sein sollte, dazu gleich noch mehr, schicken. Und was die Mavericks, vor allem in Person von Luca, halt nicht geschafft haben, sind A, die Celtics On-Ball-Guys irgendwie vor sich zu halten und B, sie quasi in Richtung ihrer Hilfe zu schicken und diese Hilfe in Position zu bringen. Was ist nächstes? Du hast diese Gap-Defense schon angesprochen. Das war minimal besser als in Spiel 1, aber ich habe auch, wenn diese Folge droppt, dann auch relativ bald ein Video dazu online. Die Lücken hinter Doncic oder hinter den jeweiligen Mavericks On-Ball-Defender am Perimeter waren halt riesengroß. Das heißt, der Celtics-Angreifer wusste, wenn ich meinen Gegner jetzt aus dem Dribbling schlage, dann habe ich da eine Menge Real Estate vor mir und eine Menge Platz zu arbeiten. Und ich hatte das nach Spiel 1 gesagt, bringt die Hilfe in Position, pre-rotated, helft vom Slot rein, vom Nail, stuntet hin, habt einfach die Spieler schon in Position. Wenn du die Defense erst schickst, wenn es basically schon zu spät ist, dann löst es halt eine negative Kettenreaktion aus, die du nicht möchtest. Das heißt, auf diese Szene bezogen, Tatum hattest du eher gegen Luca bekommen, was so nicht sein muss. Und Tatum hatte super, super viel Land vor sich, wo kein anderer Defender war, nachdem er Luca erstmal geschlagen hat. Und das sind zwei Sachen, die so einfach nicht sein dürfen. Und jetzt zu dieser Kyrie Irving-Geschichte, die du schon angesprochen hattest. Wir haben so eine Idee von der Celtics-Offensive als Five-Out und Spacing und Shooting überall. Und das ist zu gewissen Teilen sicherlich auch richtig. Aber die Celtics spielen gar nicht mal so viel Five-Out. Sie nutzen den Dunker-Spot.
Genau so habe ich es mir auch notiert während des Spiels. Genau gleich. Eigentlich denken wir bei Celtics sofort an Five-Out, aber war es eben oft gar nicht. Mhm.
Ja, wir sind einfach
zwei Great Minds Think Alike, würde ich mal sagen. Oder zwei dumme Eingedanke, je nachdem, wie rum man es sehen will.
Ja, also, ganz kurz, wir fahren verloren. Genau, sie nutzen den Dunker-Spot sehr häufig und vor allem auch mit großem Erfolg. Und zwar, was die Celtics immer wieder machen, ist, wer auch immer von Kyrie Irving verteidigt wird, bewegt sich in den Dunker-Spot. Das kann der Dunker-Spot auf der Seite sein, von wo der Drive ist, oder es kann der Dunker-Spot auf der entgegengelegenen Seite sein. Was dazu führt, dass Kyrie Irving zum mehr oder weniger primären Rim-Protector der Mavericks wird, weil Irving der ist, der dann am nächsten am Korb ist, weil Irving auch immer wieder der Lowman ist. Also selbst wenn die Celtics nicht in den Dunker-Spot gehen, dann stellen sie halt Irvings Mann in die Weakside-Corner, weshalb Irving halt derjenige ist, der als erstes dann aus der Weakside-Corner reinhelfen muss. Und das ist ja genau das, was du aus Mavericks Sicht nicht möchtest, dass dein schlechtester Rim-Protector der ist, der diesen Job halt machen muss.
Ja.
Und wenn du dann die Drives zulässt und dann die Spieler auch noch Tempo aufnehmen lässt, weil dann die Gap-Help nicht da ist, dann sind die am Korb. Und dann ist Kyrie Irving da, der A, seinen Mann aus dem Dunker-Spot verlässt, was halt zu haufenweisen freien und guten Looks und einfachen Punkten für den Drew Holiday und für den Derek White geführt haben, auch heute Nacht wieder. Und zweitens, wenn er dann zum Contest hochgeht, dann kann er halt einen Brown, einen Tatum halt einfach nicht adäquat verteidigen. Dieser krasse Dunk, nachdem Brown da die Defender gesplittet hatte in Spiel 1, der war halt, weil Kyrie Irving halt am Korb war und es nun mal Kyrie Irvings Aufgabe zu sein schien, diesen Korb als Shotblocker zu beschützen, und das funktioniert halt irgendwo nicht. Es ist ein kleiner Geniestreich der Celtics, aber halt auch nichts, was du nicht verhindern kannst aus Mavericks Sicht. Also ich verstehe nicht, warum wir nicht in Spiel 2 häufiger gesehen haben, dass sobald sich ein Spieler der Celtics in den Dunker-Spot bewegt, dass dann Kyrie Irving switcht zu dem nächst postierten Celtics-Spieler hinter der Dreierlinie und dafür ein größerer Spieler in den Dunker-Spot quasi wechselt. Ein Gafford, ein Lively, ein Kleber oder ein Derrick Jones Jr. Das ist jetzt zwar auch keine wundersame Lösung, die das Ding halt komplett eliminiert, aber es wäre halt ein Anfang, dass man Kyrie Irving aus diesen Situationen raushält. Und wie viele Possessions wir gesehen haben, wo Tatum oder Brown von links oder rechts gedrived sind und dann hast du den besten Rim Protector der Mavericks in der Strong Side, von der du halt nicht reinhilfst, während Irving halt den Korb beschützen muss. Das ist halt, das geht halt nicht. Dass dein bester Rim Protector nicht beteiligt ist an der ganzen Nummer, während dein schlechtester diesen Job übernehmen muss. Und das war halt ein ganz großes Problem und hat halt auch dazu geführt, dass die Celtics irgendwie, keine Ahnung, 85% in der Restricted Area getroffen haben und das auch schon in Spiel 1. Ja, alles ein bisschen schwierig. Also du hast das Luca-Problem am Perimeter, du hast das Irving-Problem am Korb, du hast die Gap-Hilfe. Closeouts wurden ein bisschen besser gelaufen für mein Befinden. Ich habe es mir jetzt im Real Life schon mal angeguckt. Also die Würfe waren schon frei, aber nicht so komplett frei, wie das noch in Spiel 1 der Fall war. Also da waren schon auch ein paar gute Closeouts dabei, aber das sind trotzdem Würfe, die die Celtics wollen, mit denen die Mavericks nicht leben können. Und wo ich aus Mavericks Perspektive auch nicht drauf setzen würde, dass sie die nochmal so viel verwerfen. Also diese Dreier, das waren zum überwiegenden Teil offene Rhythm Catch-and-Shoot-Dreier, die entstanden sind, weil sich die Defense zusammenziehen musste, nachdem halt einer der Perimeter-Defender via Drive geschlagen wurde.
Und dass die Dallas-Defense halt auch total oft in diesen berüchtigten Scramble-Mode gekommen ist. Auch etwas, das auf der anderen Seite, und da zeigt sich unter anderem auch wieder Stichwort Closeouts, wenn du 5 gefährliche Shooter auf dem Feld hast, dann müssen halt Closeouts hart gelaufen werden. Und dann kommt es, dann kannst du den Ball kurz Pump-Fake auf den Boden setzen, nochmal attackieren. Kickout, nächster Pumpfake, wieder attackieren. Wir haben ganz viele Possessions gesehen, in denen die Celtics wirklich 3, 4, 5 Mal einen Dreier vielleicht sogar schon hätten nehmen können, es aber nicht getan haben und die Dallas Defense dann irgendwann überhaupt nicht mehr wusste, wo vorne und hinten ist. Hast du auf der anderen Seite kaum, weil diese Closeouts nicht so hart gelaufen werden, weil es niemanden interessiert, ob Derrick Jones Jr. einen Dreier nimmt, beziehungsweise andersrum, man will sogar, dass Derrick Jones Jr. einen Dreier nimmt. Und da kommt dann wiederum, selbst wenn es nicht aktiv wirklich 5-Out-Spacing ist, die Shooting Gravity, die deine Spieler haben, und vor allem, wenn die alle Spieler auf dem Feld haben, hat ja ganz, ganz viele Ripple-Effekte, auf was die Defense reagieren muss und wie sehr die Defense drauf reagieren muss. Ich habe dich jetzt aber voll unterbrochen, du warst, glaube ich, gerade noch mitten in deinem Fazit.
Ach, ich fällt mir jetzt gar nicht konkret ein, was ich noch gesagt hätte, aber mir ist jetzt eingefallen, was ich vielleicht noch dann in meinem Fazit hinzufügen kann, als du dann geredet hast. Es gibt keine Entschuldigung für das, was die Mavs hier am defensiven Ende machen. Es tut mir leid. Die Celtics laufen keine Spielzüge. Die Celtics laufen eine ISO nach der anderen bei nicht-elitären ISO-Spielern. Wir haben kein richtiges defensives Adjustment gesehen von Dallas. Also wenn sich hier nichts ändert an diesem Ende des Parketts, dann geht das komplett auf die Kappe von Jason Kidd, weil hier wirklich mehr drin wäre, bei aller Liebe zu Boston und wie sie ihre Spieler positionieren, für Spacing sorgen, das Dunker-Spot-Ding, wie sie auch immer wieder aufs Tempo gepusht haben. Wie gesagt, diese 105 Punkte, die sie jetzt auch gemacht haben und im letzten Spiel war es 107, das sieht schon okay aus auf Seiten der Mavericks, aber dass sie halt in jedem Angriff zu einem guten Look kommen gefühlt, das kannst du mir halt nicht erzählen. Und diese an sich, wie wir sie beschrieben hatten vor diesen Finals, doch schon in Richtung elitäre Mavericks-Defense. Das ist halt eine mittelschwere Katastrophe bisher, was sie halt machen an diesem Ende. Da kann niemand irgendjemanden des Gegners vor sich halten. Man gibt den Celtics genau das, was sie wollen. Und die Angriffe, in denen die Celtics halt zu nicht so effizienten Looks kommen, sind halt dann auch Angriffe, wo ja sie sich bewusst dazu entscheiden, weil Tatum einen Pull-Up-Step-Back-Wurf nehmen will oder Brown oder Holiday oder wer auch immer da mal Bock hat, so ein Heat-Check-Dreier. Aber auch das sind nicht von der Defense forcierte Sachen. Also da müssen jetzt Adjustments kommen, weil das geht halt überhaupt nicht. Das macht mich, ich hatte eigentlich gar nicht vor, jetzt hier so einen Rant abzulassen. Aber das ist halt keine komplizierte Offensive, die Celtics da laufen. Und Dallas kann das halt nicht stoppen. Das wäre jetzt was anderes, wenn die jetzt zum Plays und organisierte Offensive raushauen würden. Aber das ist halt nicht so. Das ist ein Basic Ballsk nach dem anderen, Matchup-Hunting. Genau das, was ich eigentlich gesagt habe, wenn die Celtics das machen, dann würden sie ein Problem bekommen. Und Dallas kann halt nichts dagegen machen. Und das ist halt wirklich, wirklich erschreckend, wenn wir mal drüber nachdenken.
Also Fazit nach Spiel 1 und Spiel 2 muss bislang tatsächlich sein, an beiden Enden des Feldes, sowohl Boston gegen eine zu ausrechenbare und zu sehr auf Luka Doncic gepolte Offensive und aber vor allem auf der anderen Seite, du hast es gerade in deinem Rant schön beschrieben, die Boston Offense, ohne jetzt wahnsinnig die kreativsten Dinge auszupacken, bislang rasieren sie die Mavs Defense halt ganz schön.
Ja, und rasieren ist ein schönes Stichwort, denn wir wollten uns einfach mal nicht bedanken in dem Sinne, aber wir finden es ja ziemlich cool, dass einige von euch ja bei Manscaped schon bestellt haben über unseren Code, über unseren Link und da auch sehr zufrieden sind. Mich haben einige Nachrichten auch erreicht von euch, die das Produkt quasi bestellt haben und getestet haben und zufrieden sind. Wie gesagt, wir hatten es in einer unserer letzten Folgen ausführlich, deswegen jetzt hier nochmal in aller Kürze nur der Appell, Leute, Männer, holt euch Manscaped. Ich liebe es. Lorenzo liebt es. 10 Millionen Männer weltweit sind sehr zufrieden und darunter auch einige aus dieser Community jetzt hier. Die besten Männerhygieneprodukte im Game. Rasierer für Gesicht, Nase, Ohren, Intimbereich, whatever. Hygieneprodukte, Shampoos, Cremes, Parfüm, Nagelsets, Unterwäsche, vieles, vieles mehr. Wir haben euch noch einmal unseren Link und Code unten in die Folgenbeschreibung gepackt. Ihr bekommt 20% damit auf Manscaped. Das wird auch direkt abgezogen an der Kasse und dazu gibt es auch noch kostenlosen Versand. Ihr unterstützt Lorenzo und mich damit noch und das ist eine sehr feine Sache. Von daher, Leute, Männer, checkt Manscaped aus und gönnt euch die besten Männerhygieneprodukte im Game.
So ist es, macht das unbedingt. Ihr seid bislang zufrieden, wir sind zufrieden, unsere Freundinnen sind zufrieden und diejenigen von euch, die jetzt in Zukunft auch noch da bestellen wollen, werden auch zufrieden sein. Zufriedener zumindest als die Dallas Mavericks. Vielleicht noch ganz kurz ein paar Sätze, ein paar Gedanken. Prognose für Spiel 3. Du hast es vorhin immer mal wieder schon angerissen. Wir sind beide, glaube ich, bislang sehr, sehr enttäuscht von dem, was Dallas zeigt. Wir uns beiden fehlt, also du hast gerade gesagt, defensive Adjustments liegen auf der Hand. Ja, definitiv, bin ich bei dir. Auf der anderen Seite, offensiv mache ich mir ebenso wie du große, große Sorgen, was da denn noch passieren soll, außer Kyrie Irving muss aufdrehen und die Rollenspieler müssen ab und zu mal einen Dreier treffen. Was sagt das Bauchgefühl? Dein Tipp, Dallas was hast du gesagt? Dallas in 6, hast du gesagt.
Ja.
Ist theoretisch noch möglich. Ich glaube, man muss skeptisch sein, ob das jetzt so passieren wird, aber jetzt geht's nach Dallas. Was erwartest du dir von Spiel 3, das wir in der Nacht von Mittwoch auf Donnerstag sehen werden?
Ich denke, dass Dallas das macht. Sie waren, und das muss man dazu sagen, bei aller Kritik, sie waren besser als in Spiel 1. Offensiv wie defensiv, wie gesagt, bei aller Kritik. Das war gewinnbar. Boston ist nach wie vor nicht unbesiegbar. Du hast gesagt, die Serie geht nach Dallas. Rollenspieler neigen dazu, besser zu spielen zu Hause. Vielleicht bekommt man eine bessere Shooting-Nacht von dem einen oder anderen. Kyrie Irving, er wird nicht groß andere Looks bekommen als in den ersten beiden Spielen der Serie. Ich hoffe, dass die Resultate andere sind. Und wenn man dann ein paar defensive Adjustments macht, wenn die Rollenspieler die Dreier ein bisschen besser treffen, wenn Kyrie Irving ein wenig besser ist, wenn man nicht ganz so viele Freiwürfe liegen lässt, nicht ganz so viele Turnover produziert und nicht ganz so viele offensive Rebounds abgibt, dann kann man hier Spiel 3 durchaus für sich entscheiden und hat dann in Spiel 4 potenziell die Chance, die Serie sogar wieder auszugleichen. Deswegen, mein Bauchgefühl sagt mir, dass die Mavericks dieses Spiel gewinnen werden. Wie ist bei dir, mein Freund?
Ich muss dran glauben irgendwie, weil ich auch der Meinung bin, dass das ist noch nicht so eine riesige, es ist eine deutliche Diskrepanz. Boston führt hier hochverdient 2-0. Aber es könnte schon sein, dass Luka nochmal einen Gang hochschellt, dass Kyrie jetzt nicht nur auf sein normales Level zurückkommt, von der vielleicht so eine Kyrie-Monster-Performance. Und ich sehe schon, dass jetzt in Spiel 3 die Halle brennt, dass dann PJ und Derrick Jones und Co. besser treffen, vielleicht die Mavericks wirklich mal so ein brandheißes Game vom jenseits der Dreierlinie haben und Boston, selbst wenn sie jetzt nicht nochmal so schlecht treffen, einfach halt dann nichts entgegenzusetzen oder nicht genug entgegenzusetzen hat. Das sehe ich schon. Rein rational gedacht würde ich tatsächlich auf ein 3-0 für Boston gehen, weil das bislang mir dann doch ein Tick zu ratlos und zu einfallslos ist, was Dallas macht. Aber mein Herz sagt, Luka und Kyrie wuppen das Ding und dann steht's 2-1 und dann kommt ein großes Spiel 4 auf uns zu. Hm. Die Mavs sind jetzt schon mit dem Rücken zur Wand. Also jetzt gerade noch alles cool. Du gehst mit einem 0-2, fährst du nach Hause, ist okay. Aber du darfst dieses dritte Spiel jetzt halt nicht verlieren, weil sonst ist vorbei.
Deswegen, also hier, wir bewegen uns in Richtung Vorentscheidung, aber hier ist noch nichts entschieden. Der Drops ist noch nicht gelutscht.
Die Messe ist noch nicht gelesen. Ja.
Deswegen, also alles noch drin. Luca und Irving, die leben für solche Momente. Ich bleib optimistisch. Und wenn ein Team da mal so ein Spiel dabei haben kann, in dem sie nicht so richtig irgendwas auf die Kette bekommen, dann Boston. Ich meine, sie haben mit aller Kraft versucht, dieses Spiel 2 noch zu verlieren. Sind da erfolglos gewesen auf dieser Mission. Aber das vielleicht auch, und damit können wir es dann abschließen, die Mavericks haben dieses Spiel nicht wegen den Schiedsrichtern verloren. Die Mavericks haben dieses Spiel nicht verloren, weil PJ Washington eventuell gefoult wurde in den letzten Sekunden, als man mit 5 hinten war. Da machen es sich eine Menge Leute wieder sehr einfach, indem sie hier die Schiedsrichter verantwortlich machen für diese Niederlage und diesen 0-2 Rückstand. Das ist was ich schon sehr viel jetzt gelesen habe auf Twitter und in meinen Instagram-DMs am heutigen Tag. Und da wollte ich einfach nochmal kurz Stellung zu beziehen. Also
ja, definitiv. Also selbst wenn dieses Foul gepfiffen würde, ich glaube tatsächlich, es ist ein Foul, aber es ist jetzt für mich auch kein eklatanter No-Call. Aber also erstmal müsste dann PJ Washington beide Freiwürfe machen. Und er hat an diesem Abend, hat er tatsächlich 4 seiner 4 Freiwürfe getroffen, so ziemlich der einzige Dallas-Spieler, der das getan hat. Dann wäre Boston immer noch 3 vorne gewesen. Ich meine, sie hätten noch eine Timeout gehabt, hätten den Ball progressen können, hätten entweder irgendwie einen Wurf bekommen können oder zumindest Zeit von der Uhr. Dann fängt das Foul-Game an, an einem Abend, an dem die Mavericks 16 ihrer 24 Freiwürfe getroffen haben, das sind 67%, und auf der anderen Seite Boston 19 ihrer 20, das sind 95%. Also wenn dann dieses Freiwurf-Game anfängt, hätte ich mehr Vertrauen in die Celtics gehabt als in die Mavericks. Also selbst angenommen, dieses Foul wird gecallt, PJ macht beide, dann wäre es immer noch ein sehr, sehr weiter Weg gewesen. Also bin ich voll bei dir. Definitiv waren die Referees nicht schuld daran, dass Dallas nach einer Aufholjagd dann gegen Ende doch nicht mehr so richtig reinkommen konnte.
Ja, wobei man sagen muss, diese Freiwürfe wären mit 50,5 Sekunden gekommen und da wäre noch genug Zeit,
ja, gut, das
bis
stimmt,
quasi
ja.
dieses Freiwurf-Game anfängt. Also selbst wenn Boston die vollen 24 Sekunden braucht. Also Dallas hätte auf jeden Fall lange noch nicht faulen müssen, sagen wir es so.
Ja, stimmt, okay.
Genau, also das wäre jetzt was anderes gewesen, wenn es jetzt irgendwie mit 8 Sekunden oder so gewesen wäre. Aber das wäre schon, so viel muss ich dann doch auch geben, das wäre dann schon potenziell nochmal interessant gewesen. Also wenn du dann theoretisch die beiden machst, den Stop holst, dann hast du halt den Ball in Lukas Händen mit mindestens 30 Sekunden und 3 hinten. Das ist immer noch ein sehr weiter Weg, da gebe ich dir recht. Aber das hätte das potenziell nochmal sehr interessant machen können, auf jeden Fall.
Ja, okay, das stimmt natürlich. Ich hatte ich hatte nicht im Kopf, dass es wirklich noch 50 Sekunden waren. Ich dachte, es wäre später gewesen.
Gut, dann haben wir's.
Ich glaube auch, Leute, wir sind gespannt auf Spiel 3. Die Serie geht nach Dallas. Und wir hoffen natürlich, dass ihr dann im Nachgang, wir werden wieder für euch da sein, natürlich, dass ihr wieder einschaltet. Bis dahin, vielen, vielen Dank, wie immer. Checkt Manscaped aus, Link in der Beschreibung, Code in der Beschreibung. Alles unten zu finden. Und wir hören uns am Donnerstag in alter Frische. Danke und ciao, ciao.
Bis dahin. Ciao.